Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Splanemann.
Und wir beide sprechen heute anlässlich des heutigen Equal Pay Days über den Gender Pay Gap und die Situation von Frauen. Herr Fratscher, Sie setzen sich ja sehr stark für Frauen ein. Und da möchte ich gerne mal von Ihnen eingangs wissen, wie sieht es denn bei Ihnen am DIW aus in Bezug auf Bezahlung und Gleichstellung?
Nicht so gut, wie es aussehen sollte, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben in der Ebene von WissenschaftlerInnen haben wir fast eine Parität, ein bisschen weniger, 44% der jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Frauen, aber wie gesagt immer noch 56% Männer und divers, muss man auch dazu sagen, das gibt's auch. Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, Parität auf allen Ebenen. Und je höher sie gehen in die Führungsspitze, die Führungsebene, da sind wir nicht gut. Im Vorstand sind wir nur eine Frau von vieren. Ja, und bei Abteilungsleitung haben wir knapp 30%. Und da wollen wir auf die Parität. Und das sind jetzt die Resultate. Ich glaube, man kann ja so Resultate auch nicht von heute auf morgen verändern. Was man verändern kann, ist eine Kultur in einem Unternehmen oder einer Institution, ein Bewusstsein schaffen und dann auch wirklich das umzusetzen. Und was mir wichtig ist, auch für meine Institution, ist, dass man wirkliche Chancengleichheit schafft. Ja, und viele stoßen sich ja an diesen Begriff Gleichstellung. Es geht eigentlich bei Gleichstellung nicht alle gleich zu machen, sondern es geht darum, gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten zu schaffen. Aber das Resultat, also wie viel Frauen, wie viel Männer sind auf verschiedenen Ebenen und auch gerade in Führungsebenen, ist nun mal letztlich auch ein Maßstab dafür, wie gut eine Institution das auch lebt und auch erfüllt. Und da haben wir noch einen langen Weg. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ich sehe es auch in meinem eigenen Institut. Wir sind knapp 370 Köpfe, also es sind nicht wenige. Wie heftig darum gestritten wird. Und wir hatten in den letzten Jahren auch immer mal wieder Umfragen gesagt, wie machen wir das eigentlich? Schaffen wir das, wirklich Diskriminierung abzubauen? Und ich fand sehr interessant, dass auch recht viele Männer gesagt haben, nein, wir Männer werden diskriminiert, weil jetzt werden hier alle Bemühungen unternommen, Frauen zu fördern. Und Frauen zu fördern wird von einigen verstanden als gegen Männer zu diskriminieren. Man kann dann nicht genug immer wieder betonen, es geht nicht darum, gegen Männer zu diskriminieren, sondern es geht darum, Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung gegen Frauen aufzuheben. Also sprich, bei uns wird da heftig drum gestritten. Ich glaube, das ist gut, weil es letztlich ein Bewusstsein schafft, das wirklich Positive ist, dass bei uns eigentlich auch alle sagen, ja, wir wollen Chancengleichheit. Und wir wollen drum streiten, wie der beste Weg ist. Aber wir wollen dahin, weil wir alle davon profitieren. Deshalb, am Anfang sagten Sie, Frau Splanemann, Herr Fratscher, Sie setzen sich für Frauen ein. Ich setze mich genauso für Männer ein. Nämlich die allermeisten Männer wollen das Gleiche. Sie wollen Chancengleichheit. Sie wollen für sich selbst Chancengleichheit mit der Partnerin, in der Familie, mit Töchtern, mit Müttern, mit Geschwistern. Und letztlich geht es darum, nicht Frauen zu fördern per se, sondern eine Gesellschaft zu schaffen, in der wirkliche Chancengleichheit herrscht.
Aber wie kann man das konkret umsetzen, dass Chancengleichheit erreicht wird?
Das Erste, das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, ich bin ein Wissenschaftler, aber vielleicht ein bisschen abstrakt, ein Bewusstsein schaffen, den Menschen zu erklären, gibt es denn überhaupt Chancengleichheit? Was heißt denn Chancengleichheit? Da kann man sich jetzt mal verschiedene Maße anschauen. Heute gibt es den Equal Pay Day, also gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Und allein das ist schon strittig in Deutschland. Es gibt diesen Gender Pay Gap, der beträgt in Deutschland 19%, heißt für jeden Euro Stundenlohn, den ein Mann erhält, erhält eine Frau 81 Cent. Und jetzt gibt es nicht wenige, die in Deutschland sagen, pappelapapp, alles Unfug, weil das liegt ja daran, dass Frauen einfach die Dinge anders machen und kommen dann mit drei Erklärungen und sagen, Frauen arbeiten viel häufiger in Teilzeit. Und Teilzeitjobs sind nun mal mit schlechteren Stundenlöhnen auch belegt. Aber sehr viele Frauen würden gerne mehr Stunden arbeiten, aber im Steuersystem, durchs Ehegattensplitting, durch fehlende Qualität und Angebot von Kitas und Schulen und vielen anderen Gründen bleibt Frauen häufig keine andere Wahl, als Teilzeit zu arbeiten, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Zweite Erklärung, die viele immer bringen beim Gender Pay Gap, ist zu sagen, Frauen sind viel seltener in Führungspositionen und das sind mal besonders gut bezahlte Jobs. Naja, aber da haben wir ja auch, wissen wir heute, dass das nicht daran liegt, dass Frauen keine Verantwortung übernehmen wollen, sondern dass es für viele Frauen einfach eine gläserne Decke gibt. Und das dritte und für mich vielleicht noch das perfideste Argument ist, Frauen arbeiten in Berufen, in denen generell niedrigere Löhne gezahlt werden. Hier vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Die erste Anmerkung, Frauen wählen nicht, in Berufszweigen zu arbeiten, die schlechter bezahlt werden, sondern sie bekommen weniger Löhne. Und der zweite Punkt zu diesem Argument, Frauen wählen Berufe, die schlecht bezahlt sind, sollten wir als Gesellschaft überlegen, ist es fair, ist es angemessen? Und hier haben wir eine Studie im letzten Jahr gemacht zu systemrelevanten Berufen in der Corona-Pandemie. Und wir finden, systemrelevante Berufe, das ist Pflege, das ist im Gesundheitssystem, dass diese Berufe durchschnittlich deutlich weniger Lohn erhalten als nicht systemrelevante Berufe, dass sie auch häufig weniger Wertschätzung erfahren. Und drittens, systemrelevante Berufe sind sehr stark, werden von Frauen gemacht. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, wo ich sage, also bitte kommt mir nicht, Frauen wählen Berufe, die schlechter bezahlt sind, die haben einen geringeren Wert für uns als Gesellschaft und dann ist das nun mal so. Und ich glaube, gerade mit dieser Corona-Pandemie sehen wir, dass wir da ein Umdenken brauchen, dass wir darüber diskutieren müssen, was ist Leistung für uns als Gesellschaft, wie wollen wir das honorieren und also sprich, wenn man sich die Gründe für diese 19% Gender Pay Gap anschaut, dann sieht man, das ist nicht von Frauen gewählt, sondern das ist meistens von Männern so vorgegeben und es handelt sich in vielen Bereichen einfach schlichtweg um Diskriminierung.
Dann lassen Sie uns doch gerne nochmal in die einzelnen angesprochenen Punkte spezifisch reinschauen. Ich würde vorschlagen, dass wir da mal mit der Frauenquote starten. Es ist so, das zeigen Zahlen beispielsweise vom Statistischen Bundesamt, dass nur jede dritte Führungsperson weiblich ist. Wie kann man das erklären? Ist es für Frauen schwieriger, Zugang zu solchen Führungspositionen zu bekommen? Was sind die Gründe, die dahinter stecken?
Gibt sehr verschiedene Gründe. Ich glaube, ja, um es auf den Punkt zu bringen, es ist genau das, was Sie sagen. Frauen haben einfach schlechtere Chancen, in solche Positionen zu kommen. Es ist nicht, dass sie es nicht wollen, sondern dass sie häufig weniger Möglichkeiten haben. Und dann, da ist es so, dass ihnen in diesem Karrierepfad einfach sehr viele Hürden in den Weg gelegt werden. Ja, das liegt dann zum Teil daran, dass vor allem entsteht der Bruch, wenn Frauen eine Familie gründen, wenn sie Kinder bekommen, dass dann der Wiedereinstieg ins Berufsleben sehr, sehr schwierig ist. Dann kommt das Steuersystem, dass man den Frauen sagt, ihr möchtet wieder nach dem ersten oder zweiten Kind wieder in den Beruf einsteigen. Wir machen es aber für euch steuerlich eigentlich sehr unattraktiv durch das Ehegattensplitting. Und dann geht's weiter, dann sind sie, vielleicht schaffen sie den Einstieg wieder, arbeiten sich hoch mit Mitte 30 oder Ende 30 und dann kommen halt viele andere Hürden in den Weg, nämlich Netzwerke. Das wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien. Ob sie gut Karriere machen, hängt häufig mit dem Umfeld an, mit den Leuten, mit denen sie sich zusammenarbeiten und ein Vertrauensverhältnis haben. Das ist bei Frauen, wenn sie nur mal wenig Frauen auf mittlerer und höherer Management-Ebene haben, ist schwieriger, solche Netzwerke zu knüpfen, ist also wieder ein Nachteil. Und so entstehen dann letztlich auf jeder Stufe der Karriere für Frauen große Hürden, was bedeutet, dass man als Frau ganz schwer nach oben kommt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, weil ich das so inspirierend fand von Amanda Gorman bei der Inauguration, bei der Joe Biden Präsident wurde. Das war die junge Poetin, die da eine Rede gegeben hat und die sagte, nur wenn junge Mädchen es sehen können, können sie es auch werden. Und sie hat von Vorbildern gesprochen, um selber etwas erreichen zu können. Es ist ganz wichtig, sich mit etwas identifizieren zu können. Meistens ist es, dass man dann auch schaut, wer ist denn ein Rollenmodell für mich als junge Frau? Und wenn sie dann halt dort in diesen Berufszweigen keine Frauen sehen, keine Vorbilder haben, ist das auch nochmal letztlich etwas, dass Frauen sagen, ja, dann, ja, da gibt es ja keine Vorbilder und dann kann ich es mir eben auch nicht vorstellen, das werden zu können.
Kann man diese Sichtbarkeit vielleicht sogar gesetzlich regulieren? Also ich denke da zum Beispiel an die Vorgabe für Aufsichtsräte. Das hat ja gut funktioniert. Wäre das ein möglicher Schritt, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen?
Ist ein ganz spannendes Thema, die Frage Frauenquote für Aufsichtsräte, die es ja in Deutschland seit 2015 gibt, dass 30% der Aufsichtsräte, Rätinnen Frauen sein müssen für wiederum für große Unternehmen und jetzt seit diesem Jahr auch eine Quote für Vorstände gibt, allerdings nur auch wiederum für große Vorstände und auch sehr, sehr bescheidenes Ziel. Eine Frau, wenn ein Vorstand mindestens 4 Personen enthält, trifft also wirklich wenige Unternehmen. Ich muss gestehen, dass ich persönlich viele Jahre gegen eine Frauenquote war, weil ich von den Argumenten überzeugt war, dass man den Frauen, die dann in solche Positionen kommen, verantwortungsvolle Positionen, sofort diesen Makel gibt, ihr seid ja eine Quotenfrau. Und damit sie in gewisser Weise auch schwächen könnte. Ich habe meine Meinung komplett geändert. Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass solche Quoten richtig und notwendig sind, weil sich einfach sonst nichts ändert oder so langsam ändert, dass wir vielleicht in 100 Jahren irgendwann mal da sind, wo wir als Gesellschaft vielleicht gerne sein wollten, nämlich bei Chancengleichheit und Diversität. Und eine Frauenquote zwingt letztlich Unternehmen oder verantwortliche Personenunternehmen, meistens Männer, ihre Politik, ihre Personalpolitik, Unternehmenskultur komplett neu zu überdenken und zu verstehen, Diversität in einem Unternehmen ist eine Stärke. Und es gibt noch und nöcher wissenschaftliche Studien, die Ihnen zeigen, diverse Teams bringen bessere Leistungen. Und deshalb diese, was ich eben beschrieben habe, diese ganzen Hürden, die Frauen in den Weg gelegt werden, die werden dann letztlich den Führungsebenen Unternehmen, die werden gezwungen zu sagen, ihr müsst eure komplette Personalpolitik überdenken, weil wenn ihr nachher eine Top-Frau im Vorstand haben wollt, dann könnt ihr nicht erst anfangen zu gucken auf der höchsten Management-Ebene und zu gucken, wen gibt's denn da, sondern dann müsst ihr schon bei der Einstellung von jungen Menschen mit Mitte 20 oder was auch immer mitbedenken, wie können wir diese Menschen fördern, wie können wir jedem gleiche Chancen geben, wie können wir wirklich Diversität vom ersten Tag an gewährleisten und wie können wir Nachwuchs, also nicht nur auf Frauen bezogen, auf Diversität allgemein, aber eben auch gerade auf Frauen. Wie können wir das fördern, sodass wir nachher dann wirklich die Chance haben, von einem breiten Pool auszuwählen und wirklich von der Diversität zu profitieren? Und wie gesagt, auch diese Vorbildfunktion, Frauen in Führungspositionen zu haben, ist so wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft als Ganzes, weil es einfach jungen Frauen, Mädchen einfach auch Optionen eröffnen, an die sie sonst vielleicht gar nicht gedacht hätten.
Herr Fratscher, gerade haben wir über die Frauenquote als eine der möglichen Stellschrauben beim Gender Pay Gap gesprochen. Jetzt steht ja Deutschland im europäischen Vergleich beim Thema Gender Pay Gap nicht gut da. Das zeigen Ergebnisse einer Studie, die Ihr Institut, das DIW, gerade veröffentlicht hat. Da kommen gerade nordeuropäische Länder deutlich besser weg. Was machen die denn, wie zum Beispiel Schweden, besser? Kann man sich da was abgucken?
Ja, unbedingt. Ich glaube, die nordischen Länder sollten Vorbilder für uns sein. Und die haben Quoten schon sehr viel früher eingeführt, als wir das getan haben. Ich will mal das Thema Steuern als Beispiel nehmen, das Thema Ehegattensplitting. Schweden hat dieses Ehegattensplitting 1971 abgeschafft. Bei uns existiert es bis heute. Und die haben es gemacht, weil sie gesagt haben, das führt zu einer strukturellen Ungleichbehandlung. Das legt einfach Frauen sehr viel größere Hürden in den Weg. Wir haben das in Deutschland noch, das heißt, es gibt auch dazu eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die sagen, es gibt kaum ein Land in der Welt, in der das Steuersystem so stark die Arbeitszeit von Frauen reduziert, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, Belgien ist noch in einer ähnlichen Größenordnung. Das heißt, Frauen arbeiten eben Teilzeit, sehr, sehr, sehr viel häufiger. Über die Hälfte der berufstätigen Frauen in Deutschland arbeitet in Teilzeit, häufig auch in prekären Beschäftigungsverhältnissen, häufig als Minijobberinnen. Und das bringt dann halt sehr viele Probleme mit sich, nämlich dass dieser Gender Pay Gap entsteht, dass Frauen pro Stunde auch deutlich weniger verdienen, obwohl sie vielleicht die gleichen oder bessere Qualifikationen haben als Männer, die mehr Stunden arbeiten. Es entsteht dadurch auch innerhalb der Familie häufig eine hohe Abhängigkeit vom Partner. das rächt sich spätestens dann, wenn Ehen geschieden werden. Das heißt, auch bei der Armut und beim Armutsrisiko sind Frauen viel, viel stärker betroffen als Männer, vor allem alleinerziehende Mütter. Das Gleiche bedeutet dann im Alter weniger Rente, weniger Auskommen, weniger Sicherheit. Und das ist so ein ganzer Rattenschwanz, der aus dieser Entscheidung steuerliche Ungleichbehandlung, Entschuldigung, das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, sonst habe ich sofort wieder Kritiker, die sagen, es ist keine Ungleichbehandlung. Aber de facto ist es letztlich für die Person, die weniger verdient. Und das sind nun mal meistens die Frauen, gerade nach der Gründung von einer Gründung der Familie, dass es eben in allermeisten Fällen die Frauen sind, die hierdurch Nachteile erfahren. Und das ist jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo man sagt, die nordischen Länder haben diese Dinge schon nicht vor 2 Jahren erkannt, sondern vor 20 oder 50 Jahren erkannt. Und in vielen anderen Bereichen auch mit Frauenquote, mit Transparenzgesetzen. Und die sind uns da einfach, ja, wahrscheinlich mindestens 2, 3 Jahrzehnte voraus.
Das heißt, da auch nochmal konkret nachgehakt, was wären denn Ihre direkten Vorschläge? Was müsste bei uns geändert, reformiert werden, um die Situation für Frauen zu verbessern?
Das allererste und das allerwichtigste, glaube ich, ist die Infrastruktur für die Betreuung und Bildung der Kinder. Also von Ganztagskitas, Ganztagsschulen, da hapert es massivst. Und eben auch an der Qualität. Also nicht nur das Angebot muss da sein, sondern die Qualität muss stimmen. Und ich will auch nicht nur kritisieren, die Bundesregierung, die letzten Bundesregierungen, auch die jetzige, haben eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Aber das hat eben noch nicht so die Früchte getragen. Da muss noch mehr passieren. Zweites Beispiel ist Thema Steuern, also Abschaffung des Ehegattensplittings. Wir haben es am DEW Berlin alternative Modelle vorgeschlagen, wie zum Beispiel ein Familiensplitting, dass man also nicht Ehen und Partnerschaften subventioniert, steuerlich gesehen, sondern Familien hilft, also sprich vor allem Kindern. Drittes Beispiel ist sicherlich das Thema Quote. Ich halte das für absolut notwendig. Und das vierte, was ich für sehr wichtig halte und was wir auch immer wieder in unseren wissenschaftlichen Studien am DEW Berlin sehen, ist, den Wertewandel von der Gesellschaft her nicht zu blockieren, sondern zu fördern. Und wir wissen, dass viele Väter heutzutage sagen, junge Väter, ich möchte mich genauso um meine Kinder und die Familie kümmern wie meine Partnerin. Und ich möchte genauso, dass meine Partnerin Chancen im Berufsleben hat wie ich. Das eben zu fördern und auch zum Beispiel beim Elterngeld zu sagen, wir wollen da auch noch mehr helfen oder mehr unterstützen als Staat, dass auch junge Väter mehr Elternzeit nehmen. Und das ist häufig halt die 2 Monate, die man ja im Prinzip obendrauf bekommt, wenn beide Partner sich das teilen, kriegt man nicht nur 12 Monate, sondern 14 Monate Elternzeit, sondern dass die idealerweise, dass man da auch das paritätisch übernimmt, Vater und Mutter, und sich vielleicht dann auch in den Jahren danach die Arbeitszeit beide reduzieren, um beide sich mehr um die Kinder kümmern zu können und das auch da vom Staat eine Unterstützung zu bekommen. Also das sind konkrete Beispiele, weil letztlich ist dieses Thema Werte, also der Staat sollte sich bitte raushalten, den Menschen irgendwelche Werte vorzuschreiben. Er sollte die Menschen selber entscheiden lassen. Nur im Augenblick ist es halt so angelegt, und ich habe die Beispiele genannt, von Kinderbetreuung über Steuersystem, über Unternehmens- und Führungspositionen, dass es hier große Hürden und große Diskriminierung gegen Frauen gibt. Und diesen Wertewandel, den es ja schon gibt, den zu unterstützen, zu sagen, wir bieten euch das auch an, wir erlauben euch das, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, wo der Staat eine ganze Menge tun könnte.
Wie wirkt sich denn speziell die derzeitige Corona-Krise auf die Situation von Frauen aus? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gerade dadurch, dass Kinder beispielsweise zu Hause betreut werden müssen durch die Pandemiesituation, dass dadurch zum Teil für Frauen eine große Mehrfachbelastung entsteht. Wie sind da Ihre Einschätzungen?
Wir haben letzte Woche eine Analyse dazu veröffentlicht, die zeigt, dass vor allem Frauen, vor allem junge Mütter in dieser Pandemie besonders stark betroffen sind. Und das Resultat, das wir gesehen haben, ist gerade dort, wo Frauen und oder junge Mütter eh schon den größten Teil der Hausarbeit, der Kinderbetreuung, auch der Pflegearbeit von Älteren übernommen haben, hat sich diese Situation nochmals massiv verschärft. Ist ein bisschen anders bei den Paaren, bei denen es eh schon eine relativ paritätische Aufteilung gibt. Da haben sowohl Väter als auch Mütter jetzt mehr Zeit verbracht oder verbringen mehr Zeit bei Kinderbetreuung und Haushalt. Aber es ist vor allem für die, die eh schon eine starke Belastung haben, dass jetzt noch mal oben richtig was draufkommt. Und das geht nicht nur um Alleinerziehende, was ja häufig eher Frauen sind, die alleinerziehend sind, sondern es geht eben auch in Familien, wo zwei Partner da sind und Kinder da sind. Und das zeigt sich in Umfragen, dass viel mehr Frauen als Männer sagen, wir leiden besonders stark durch diese Pandemie oder in diesen Pandemiezeiten, dass vor allem Frauen ihre Arbeitszeit zurückfahren, weil sie sagen, nur so kriege ich das hin. Das schädigt natürlich dann wieder die Karrierechancen und das berufliche Standing von Frauen mehr als das von Männern. Ich habe eben angesprochen, systemrelevante Berufe. Das sind aber auch Berufe, die nicht nur weniger verdienen und weniger Wertschätzung erhalten, sondern dieser Pandemie sich auch höheren Risiken aussetzen. Wir sehen auch in den Zahlen, dass Menschen in systemrelevanten Berufen ein höheres Risiko haben, sich am Arbeitsplatz anzustecken. Und das sind eben auch häufig Frauen und junge Mütter. Also Sie sehen es auf jeder Ebene. Frauen sind die, die in dieser Pandemie die größte Leistung erbringen, die größte Belastung haben, auch am stärksten leiden und auch am flexibelsten reagieren müssen und reagieren. Und ich würde mir wünschen, dass man das eben nicht so beiseite wischt, sondern dass wir uns als Gesellschaft das bewusst machen und auch für die Zukunft überlegen, wie kann man denn das korrigieren? Wie kann man den systemrelevanten Berufen mehr Wertschätzung und auch mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen, um das auch wirklich zu honorieren?
Wie sehen Sie da die Entwicklung in der Zukunft? Es wird von einigen Seiten schon davor gewarnt, dass es möglicherweise einen Rückwärtstrend gerade bei der Gleichstellung von Männern und Frauen gibt. Wie sehen Sie das, gerade auf Blick nach Corona?
Es gibt starke Gründe, weshalb die Gleichstellung, Chancengleichheit, da wo es in den letzten 10 Jahren Verbesserungen gab, dass es mit dieser Pandemie wieder schlechter wird. Ich habe es eben beschrieben, Frauen haben häufiger ihre Arbeitszeit reduziert, haben größere Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit und das wird sich dann so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern. Meine Hoffnung ist, dass, was ich auch eben angesprochen habe, ist, dass sich die Werte in unserer Gesellschaft wandeln, dass junge Paare in ihren 20ern, 30ern, die eine Familie gründen, heute ganz andere Werte haben. Und das macht mir eigentlich große Hoffnung, dass die allermeisten Frauen und Männer, die jung sind, sagen, wir wollen wirkliche Gleichberechtigung. Deshalb würde ich jetzt so ganz mutig sagen, ich schaue da eher mit Optimismus in die Zukunft, denn ich glaube, viele realisieren, auch Männer realisieren, dass sie selbst von Gleichstellung und Chancengleichheit profitieren und wünschen sich das genauso wie ihre Partnerinnen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben eben über Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Frauenquote ist nur ein kleines Element davon. Bildung, Ausbildung, Möglichkeiten, Freiheiten schaffen, Steuersystem, all das sind Beispiele. Also wir wissen, wie wir da hinkommen. Und wir müssten uns eigentlich nur die nordischen Länder, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, auch Island, als Vorbilder nehmen und mal sehen, was haben die gemacht, was hat gut funktioniert. Also wir haben Beispiele, wie man das machen kann, wie man es hervorragend machen kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir deren Beispielen dann auch folgen.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splanemann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne über die Inforadio-Website, inforadio.de oder über alle gängigen Podcast-Plattformen tun. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie dafür gerne eine Mail an uns an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.